Hallo und herzlich willkommen bei Voice Your Life, dein Podcast für die freie Stimme und ein Leben, das wirklich deins ist. Mein Name ist Amelie Meru und ich melde mich heute wieder mal aus der Sonne. Ich sitze auf so einer wunderschönen, sonnenbeschienenen Frühlingswiese. Und es bringt auch mit sich, dass manchmal der Wind ins Mikro rauscht und dafür kriegst du aber Zirpen und Summen und Vogelgezwitscher mit dazu und ich hoffe, das macht die eventuellen Störgeräusche wieder wett. Es passt auf jeden Fall super gut, dass ich hier in der Sonne sitze, um über ein aus einer Perspektive recht dunkles Thema zu sprechen. Ich will heute darüber sprechen, was das, was wir gemeinhin als Depression bezeichnen könnten oder vielleicht in Seelensprache als die dunkle Nacht der Seele, was das eigentlich für einen Schatz für uns bereithält. Und ich möchte darüber sprechen, weil ich am eigenen Leib erfahren habe, dass wenn man da drin steckt, dass es grausam ist. So unangenehm und das Gegenteil von dem, was man einen Schatz bezeichnen könnte. Also, wie erlaube ich mir überhaupt, so darüber zu sprechen, dass es irgendwie was Gutes haben könnte? Und meine Erfahrung war vor allem durch das letzte Jahr und die Begegnungen, die ich da hatte und das Wissen, was ich bekommen habe, dass es eben von unserer Perspektive darauf abhängt. Und dass wir gesellschaftlich eine ganz wichtige Perspektive weitestgehend verloren haben. Und die möchte ich eben wieder stärker in den Vordergrund rücken, weil sie mir so geholfen hat, mich selbst besser zu verstehen, was mit mir passiert ist. Und ich mir gewünscht habe, immer noch wünschen würde, dass mir das jemand vor ein paar Jahren schon gesagt hätte, wie Seelenprozesse ablaufen. Und wie eben auch Phasen von Dunkelheit, von Schwere, von Einsamkeit, von Leere, von Depression, von Kummer, von Schmerz dazugehören und was die eigentlich für eine wichtige, wichtige Funktion übernehmen auf dem Weg der Seele. Und ich sag noch vorweg ein paar Worte zur Depression. Vielleicht hast du schon meine Folge gehört über psychische Störungen in der spirituellen Szene. Da habe ich auch kurz über die Depression gesprochen. Mir ist jetzt in dieser Folge nicht so wichtig, was wirklich die Diagnosekriterien von Depressionen sind. Ich denke, wir alle haben ungefähr ein Gefühl dazu, was es bedeuten könnte, depressiv zu sein. Und das zeigt sich ja auch individuell nochmal auf ganz verschiedene Weise. Und wenn ich gleich meine Geschichte von Depressionen erzähle, ist es mir auch nicht so wichtig, ob ich wirklich alle Diagnosekriterien erfüllt habe, ob man das wirklich eine Depression nennen kann oder nicht. Es gehört für mich in diese Richtung. Und Depression, so wie es von Psychologen, von Psychiatern, von medizinischen oder psychiatrischen Diagnosesystemen definiert wird, kennzeichnet sich dadurch, dass der Antrieb, also die Energie aufzustehen, Dinge zu tun, dass das extrem vermindert ist, dass auch das, was vorher einem Freude bereitet hat, plötzlich einem keine Freude mehr bereitet, also dass so ein Interessensverlust stattfindet. Dass der Affekt, also die Gefühle, Emotionen, die ich habe, stark von Traurigkeit, von Leere, von Verzweiflung. Aber das ist fast schon zu aktiv für eine Depression. Also es sind eher so matte Gefühle vom Körper, von der Körperhaltung eher so in sich zusammengezogen. Kopf nach unten, also Kinn Richtung Brust. Das wäre so eine Körperhaltung, wenn ich jetzt eine Depression darstellen sollte. In sich zusammengesunken. Und bei den Diagnosekriterien ist eben das Zeitkriterium dann auch noch wichtig, dass es über eine bestimmte Zeit angehalten haben muss, damit man es jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive Depression nennen kann. Das müssen eben einige Wochen sein. Unterscheidet sich dann, glaube ich, nach Diagnosesystem nochmal, wie lange genau. Und das ist mir, wie gesagt, nicht so wichtig. Natürlich ist klar, dass wir alle ja verschiedene Gefühle durchlaufen. Manche mehr, manche weniger. Menschen mit Zyklus, also Frauen mit Menstruationszyklus, vielleicht noch ein bisschen mehr als manch ein Mann. Aber da sind wir eben sehr verschieden, wie intensiv wir verschiedene Gefühlszustände erleben und durchleben. Ja, und man kann eben nicht von Depression sprechen, wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern ich meine schon eine Phase von mindestens ein paar Wochen im Leben, die geprägt sind von Dunkelheit, von Schwere, von Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier eigentlich mache, von so einer Sinnlosigkeit. Ja. Und ich teile dir jetzt mal von meiner Erfahrung von vor etwas mehr als 2 Jahren, die ich so als meine dunkle Nacht der Seele bezeichnen würde. Und wo mir, glaube ich, schon eine mindestens leichte Depression hätte diagnostizieren können. Und in dieser Phase war ich total verzweifelt und hilflos. Ich hatte mich schon teilweise losgemacht aus dem Alten, in Anführungszeichen. Also Flo, mein Partner und ich, wir hatten unsere Wohnung in München noch, aber es hatte sich abgezeichnet, dass wir da bald ausziehen würden. Da habe ich in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen, in der Woran du erkennst, dass es Zeit ist, aufzubrechen. Von den Erfahrungen mit meiner Vermieterin, die uns dann aus der Wohnung raushaben wollte und so weiter. Also das hat sich schon abgezeichnet. Und wir waren aber, wie es schon länger geplant war, vorher noch auf Reisen, um auch schon mal auszuchecken, wo es für uns weitergehen könnte. Und wir waren dazu zunächst nach La Gomera gefahren, weil Flo dort im Jahr zuvor wunderschöne Erfahrungen gemacht hatte und sich vorstellen konnte, dort zu leben. Ja, und wir waren auf dieser Insel und es war von Anfang an nicht im Flow. Wir haben keine Unterkunft gefunden, irgendwie keinen Platz, an dem wir uns richtig wohlgefühlt haben. Und letzten Endes, wir haben uns dann ein Auto gemietet, sind einmal um die ganze Insel gefahren, haben auch draußen geschlafen, haben wunderschöne Plätze auch entdeckt. Aber es hat sich nicht so angefühlt, als sollten wir wirklich da sein. Und ja, wir waren dann so richtig verzweifelt. Wir wussten einfach nicht, wohin. Wo sollen wir hin? Und haben dann kurzerhand Flüge nach Thailand gebucht. Waren dann nochmal kurz bei meinen Eltern, um die Klamotten zu wechseln. Da wurde ich auch mal wieder konfrontiert mit deren Sorgen und Ängsten um mich und mein Leben, die eben vor allem zu dem Zeitpunkt nicht wirklich verstehen konnten, was mit mir los ist und warum das Kind nicht glücklich ist in dem Leben, was doch so schön sein könnte und wo ja nach außen hin alles da ist, Studium abgeschlossen und so weiter. Da habe ich auch in anderen Folgen schon drüber gesprochen. Also ich habe auch deren Kummer und deren Sorge um mich mal so zu spüren bekommen. Und damit sind wir dann nach Thailand und waren dann da im Paradies auf so einer wunderschönen Insel. Ja, und da waren wir dann. Und dieses innere Gefühl hat mir natürlich mitgenommen. Da hatte ich mitgenommen. Dieses Gefühl von, was mache ich eigentlich hier? Mein Leben ist irgendwie sinnlos. Und ich war so müde davon, Entscheidungen zu treffen. Und irgendwie weiterzuziehen und nicht zu wissen, wohin eigentlich mit mir und was ich irgendwie Sinnvolles zu erleben oder zu geben habe. Es hat mir dermaßen die Energie geraubt. Und wir hatten uns fest vorgenommen, dass wir in diesem Frühling fasten. Eigentlich wäre auf La Gomera das Klima dafür tausendmal besser gewesen. Aber gut, jetzt waren wir in Thailand. Da war es wenigstens schön warm. Tropisch warm. Und es hat auch ganz schön gezehrt, in dieser Hitze zu fasten. Wir haben es durchgezogen. Und rückblickend kann ich sagen, das war das, was mir so geholfen hat. Weil nämlich, ich hatte diese ganzen Wochen hier mit La Gomera und nicht wissen wohin und dann nach Thailand kommen und hatte ich die ganze Zeit so einen inneren Kampf gegen dieses Gefühl von, es ist eigentlich sinnlos, es bringt alles nichts, ich weiß nicht wohin. Mein Leben macht keinen Sinn. Ich hatte da einen inneren Kampf dagegen. Ich habe immer versucht, ich habe gemerkt, ich drifte immer weiter ab. Ich stecke immer tiefer im Sumpf und ich habe dagegen angestrampelt und habe versucht, mich zu motivieren zu irgendwelchen Dingen. Und das Fasten, das Leerwerden, das hat mir geholfen in dem Sinne, als dass es einfach jegliche Kraft für Widerstand mir genommen hat. Also es war dann so in der Mitte der Fastenzeit, nach ein paar Tagen, wo ich wirklich schon leer war, dass ich auch innerlich an einem ganz leeren Punkt angelangt bin, wie am Nullpunkt. Ich hatte kapituliert. Ich habe einfach gesagt, ich gebe auf. Die Beziehung hat keinen Sinn gemacht. Mein Leben hat keinen Sinn gemacht. Und ich habe mich dem hingegeben, weil ich nicht mehr anders konnte. Weil ich keine Kraft mehr hatte. Und das war im Rückblickend betrachtet der Wendepunkt von allem. Dass ich nicht mehr dagegen angekämpft habe, sondern dass ich einfach mal zugelassen habe, dass ich gerade in diesem Sumpf stecke. In dem Moment ist was ruhig geworden in mir, wo ich mich vorher all die Wochen einfach nach Ruhe gesehnt hatte, nach einem Platz, wo ich sein kann, wo ich Ruhe finden kann. Wo ich mir auch teilweise schon mir gewünscht habe, dass es einfach aufhört. Also ja, Stichwort Suizidgedanken, die auch bei einer Depression auftauchen können. Bei mir ging das jetzt nicht so weit, dass ich wirklich an Suizid gedacht hätte. Also wie könnte ich mir das Leben nehmen oder so. Aber es kamen zumindest so Gedanken an den Tod, an einfach Ruhe. Und ich glaube, dass das ganz oft vorkommt und dass uns das vielleicht riesengroße Angst macht, weil das so bedrohlich erscheint. Das ist aber oft auch einfach so ein Ausdruck von diesem Wunsch nach Ruhe, von einfach sein ist oder sein kann. Ja, und eben mit diesem Zeitpunkt, wo ich kapituliert habe, so könnte man es nennen, oder wo ich mich hingegeben habe, hat sich das Blatt langsam gedreht. Und ich kann gar nicht genau sagen, wie das dann passiert ist, aber gefühlt ist es seitdem Schritt für Schritt bergauf gegangen. Und dann kam irgendwann die Kraft auch wieder mehr zurück. Wenn du schon mal gefastet hast, dann kennst du das ja, dass man oft wie so ein Tal durchschreitet und dann gewöhnt sich der Körper an den Zustand und dann geht es wieder ein bisschen besser. Und dann, boah, die Papaya zu essen oder eine Kokosnuss zu trinken, das war dann alles so erfüllend, so sinnlich. Ja. Und seit dieser Erfahrung ging es, ja, gefühlt Stück für Stück weiter aus diesem Tal in was Neues. Und solche inneren Zustände habe ich immer wieder durchlaufen in meinem Leben. Ich kann es jetzt noch klarer sehen, aber das ist so eine Phase, wo ich es wirklich ganz intensiv erlebt habe. Und erst im letzten Jahr habe ich das mehr verstanden, was da eigentlich mit mir passiert ist und warum das auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Als nämlich ich mich mehr damit beschäftigt habe, wie die Seele funktioniert und wie Seelenwege, Seelenprozesse ablaufen. Ich war da in einem Kloster in Norddeutschland bei einem ganz tollen Benediktinermönch, den ich hiermit grüße, der ganz weltoffen ist und eben auch für die Seele und Seelenprozesse. Und der hat mir ein Buch in die Hand gedrückt von Bill Plotkin, das ich auch in die Shownotes schreiben werde, Soulcraft. Und ich habe dieses Buch gelesen und es war so, als hätte jemand The Story of My Life aufgeschrieben. Wirklich. Der hat da genau diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe die letzten Jahre, einfach aufgeschrieben. Und ich dachte, boah, hätte mir das mal jemand vor ein paar Jahren in die Hand gedrückt, dann hätte ich mich gar nicht so lange strampeln müssen, sondern hätte mich viel eher dem hingeben können, in dem Vertrauen, dass überhaupt nichts Schlimmes passiert. Und deswegen nehme ich diese Folge auf. Denn wenn du das hörst, dann steckst du vielleicht gerade in so einer Phase oder du kennst es von dir, bist vielleicht immer mal wieder in solchen Phasen. Und in dir drin ist vermutlich so eine Stimme, wenn auch ganz leise, die sagt, dass es okay so ist, dass es vielleicht sogar gesund so ist. Und dann ist da aber eine riesige Stimme der Gesellschaft, die das als Krankheit, als Störung abtut, die nicht um die Seele weiß und darum, wie der Weg der Seele geht. Und deswegen möchte ich jetzt, ich glaube, 8 Punkte sind es, mit dir teilen, die dir helfen können. Das erste ist einmal Wissen um Seelenprozesse. Ja, das, was ich dir jetzt hier mitgebe oder worüber Bill Plotkin und andere schreiben, führe dir das zu Gemüte. Und zwar ist das Bild, was Bill Plotkin dafür heranzieht und was ich auch immer wieder so gerne nutze, was immer wieder auftaucht, ist das der Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling. Glaubst du, dass diese Raupe, wenn sie im Kokon steckt, in der größten Dunkelheit, in der Enge, ja, wenn sie sich selbst auffrisst und ihre eigenen Zellen verdaut, glaubst du, es ist die Raupe, denkt, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt oder dass sie krank ist oder dass es irgendwie anders sein müsste? Ich glaube, die Raupe, dadurch, dass sie nicht so ein komplex verschachteltes Gehirn hat und so einen Geist wie wir Menschen, sich da voll rein entspannen kann, weil sie eben weiß, sie wird erblühen als Schmetterling, als wunderschöner Schmetterling, wenn die Zeit reif ist dafür. Wie auch eine Blume weiß, die noch in der Knospe ihre ganze Kraft sammelt und dann plötzlich ist der Zeitpunkt gekommen und sie erblüht. Also das sind Seelenprozesse. Wir können das in der Natur in allem beobachten. Die Seele kennt nicht nur den Sommer, den Sonnenschein, sondern die Seele hat auch einen Winter. die hat verschiedene Phasen und Zustände. Und ich bin mir 100% sicher, dass du ein wunderschöner Schmetterling bist. Vielleicht bist du auch schon äußerlich sichtbar zu einem geworden oder dieser Moment kommt noch, weil du im Kokon steckst. Und es ist eine ganz wundersame Zeit, dieses im Kokon stecken. Und erlaub dir mal, das aus dieser Perspektive zu betrachten, dass da gerade was ganz Wichtiges in dir passiert, eine Metamorphose, wie auch eine Schlange sich häutet, um dann mit frischer Haut sich weiter durchs Leben zu schlängeln. Halte es für möglich, dass das ein ganz gesunder und lebensnotwendiger Prozess ist, der da stattfindet. Das Zweite, was ich dir als Impuls mitgeben will, ist die Hingabe. Also das, was ich eben in meiner Geschichte geteilt habe. Dieses dagegen ankämpfen und mir darf es nicht schlecht gehen, ich muss doch funktionieren, ich muss das und das und das tun. Mm-mm. Gestatte dir, loszulassen. Und wie auch die Raupe in dem Kokon nicht sichtbar ist. Das ist für die Außenwelt noch nicht sichtbar, was da für ein wunderschöner Schmetterling eigentlich drin steckt. So muss es auch bei dir nicht sichtbar sein. Du musst nichts leisten, um total wertvoll und geliebt zu sein. Und schau mal, wie es sich anfühlt, wenn du dir gestattest, dich dem hinzugeben. Vielleicht ist es dann gar nicht so schlimm. Vielleicht löst sich dann diese Angst davor, es wird immer schlimmer, einfach auf. So habe ich es erlebt. Zeiten von Ruhe, wo du nur da liegst und spürst. Zeiten von Sein. In Plum Village, da haben sie Lazy Days. Ja? Die arbeiten echt viel, meditieren viel, machen Working Meditation und alles Mögliche. Und es gibt aber auch Lazy Days und Lazy Times. Super wichtig, diese Mußezeiten. Was natürlich auch super hilfreich ist, wenn du in dieser Hingabe von jemandem begleitet wirst. Also wenn da irgendwer irgendwo ist, der auch nur darum weiß, dass du gerade im Kokon steckst. Das kann dir schon mal wie so ein Anker geben. Dass du weißt, falls du da nicht alleine wieder drauf austauchst, dann guckt mal jemand nach dir. Ja, so wie du vielleicht Bescheid gibst, wenn du jetzt auf eine längere Wanderung alleine gehst, vielleicht noch in der Dunkelheit, sagst du jemandem Bescheid. Genau hier so, hey, ich verschwinde jetzt mal in der Dunkelheit und wenn du bis dann und dann nichts von mir gehört hast, bitte melde dich mal bei mir. Und wenn da jemand ist, der eben um die Seelenprozesse weiß, der keinen Druck ausübt, sondern einfach da ist mit seiner Präsenz, mit ihrer Präsenz. Das ist wunderschön. Das Dritte ist, die Perspektive, dass das, was du erlebst, auch eine total berechtigte und adäquate Reaktion sein könnte auf das, was in unserer Welt gerade geschieht. Also die Zahl von Depressionen, wie oft die vorkommt, die steigt, da steht, die ist wirklich so immens hoch. Und ich glaube, das passiert nicht ohne Grund, weil viele von uns sind noch so sensibel, dass sie eigentlich ganz genau spüren, was hier alles falsch läuft. Also ich wage jetzt mal die These aufzustellen, dass eine Depression auch eine total gesunde Reaktion auf das sein kann, was hier eigentlich abgeht. Was wir uns selber an Lebensgrundlage nehmen, dadurch, dass wir so tun, als wären wir irgendwie getrennt von der Natur und könnten die Natur kontrollieren, erobern, ausbeuten. Also vielleicht sind gar nicht die Depressiven die Gestörten. Und vielleicht ist das eine total verständliche Reaktion. Und dann natürlich ist auch immer die Frage bei einer Depression, ist wirklich da stagniert ja jetzt etwas. Da wird eine Energie irgendwo gebunden, wird sie eher unterdrückt und sie darf nicht mehr fließen und sich ausdrücken. Und das ist natürlich das, wo jeder dann bei sich hinschauen darf, was dann noch nicht mehr gesund ist. Aber dass es einen erstmal in den Schmerz zieht in der Welt heutzutage, das finde ich total verständlich. Und es ist dann nur die Frage, wie damit umgehen, wie dafür einen Ausdruck finden, damit eben auch diese Kraft, die im Schmerz steckt, in was Positives gewandelt werden kann. Da fällt mir ein Joanna Macy, Hoffnung durch Handeln, ein wundervolles Buch und überhaupt ihre ganze Arbeit der Tiefenökologie. Sehr empfehlenswert, werde ich auch in die Shownotes packen. Das vierte ist, der vierte Impuls. Frag dich, was ist der Wunsch deiner Seele? Also wenn sowas vorkommt, so eine Phase, dann kann es auch ein Hinweis sein, dass du gerade an deinem Potenzial, an deiner Seele vorbeilebst. Wenn es dir so den Stecker zieht sozusagen, dass du eigentlich keine Energie mehr hast, so weiterzuleben, dann frag dich, wie willst du wirklich leben? Und was sind die Stellschrauben, wo du auch was verändern kannst? Wo du dich vielleicht bisher hilflos oder ausgeliefert gefühlt hast, aber wo du eigentlich dein Leben in der Hand hast. Also Beispiel, du lebst in der Stadt und eigentlich zieht es dich schon länger mehr ins Ländliche, näher in die Natur. Oder du steckst in einem Studium, was dir überhaupt keinen Spaß macht, aber irgendwie denkst du, du musst es fertig kriegen, weil das ja in unserer Gesellschaft so ist und ohne Studium ist man nichts. Dann frage dich, was will deine Seele dir gerade sagen? Und wodurch taucht vielleicht auch dieser Wunsch nach Stille auf? Hast du dich zu sehr verausgabt und bist zu sehr dem Leistungsprinzip gefolgt? Ja. Also was ist der Schatz, den du heben willst, auf den deine Seele dich quasi hinweist und der in diesem hier ist irgendwie Sackgasse, hier ist Depression, hier ist Schwere, da drin steckt. Also ich habe schon viele Menschen erlebt, wo durch eine depressive Phase dann eine totale Kursänderung auch stattfinden konnte. Und Depression, dieses nach innen ziehen, passiert oft auch dann, wenn wir uns von der Kraft abschneiden. Also ich habe das Gefühl, dass Depression ganz viel mit unterdrückter Wut zu tun hat. Weil Wut auch so was Verpöntes ist, eher Tabuisiertes, Verleugnetes in unserer Gesellschaft. Und wenn wir aber mal schauen, was Wut ist, dann ist da ganz viel Energiepotenzial. Und wenn wir uns von der abtrennen, ja, dann sind wir eben matt und irgendwie gelähmt. Aber wo will diese Energie hin? Wo hat sie die Kraft, uns hinzubringen? Der fünfte Impuls ist, was super gut tut in so einer Zeit von Kokon, ist wirklich Nestwärme. Und ich meine hier auch Berührung, wirklich körperlich das zu spüren, dass du nicht alleine bist. Ist natürlich in Zeiten von Corona tricky, aber ich bitte dich hier auf das zu hören, was wirklich menschlich notwendig ist. Und wir haben alle ein ganz tief in unser System eingebautes Bedürfnis nach menschlichem Kontakt und auch nach Hautkontakt, nach Berührung. Babys, da können die noch so gut versorgt werden mit Essen oder mit Nahrung, wenn sich niemand denen liebevoll zuwendet, sie keine Haut spüren, dann entwickeln die sich nicht so wie Babys, die eben auch an der Brust der Mutter ranliegen, die wirklich Hautkontakt haben mit echten Menschen. Und es gibt ja auch einige Möglichkeiten, wenn du einfach Freunde fragen kannst, also wenn du keinen Partner hast, frag Freunde wirklich proaktiv, ob sie Lust haben zu kuscheln oder ob sie dich einfach mal halten können. Es kann auch eine tolle Erfahrung sein, wenn sich jemand einfach mal, du liegst auf dem Boden, auf dich legt und dieses im Konkord sein auch körperlich spürbar wird. Oder du kannst über Somatic Experiencing, eine ganz tolle körperbasierte Therapieform, wirklich, über Somatic Experiencing, über Massage, über Körpertherapie, kannst du da körperlich was nähren und Berührung spüren. Und falls es dir mit Menschen, falls es sich nicht stimmig anfühlt, Tiere sind auch wundervoll. Die sind oft so bedingungslos in ihrer Liebe. Also vielleicht begegnest du irgendwo einem Hund oder einer Katze oder einem Schaf oder einem Pferd. Und auch hier kann Berührung stattfinden. Ich habe auch viel Berührung oder Körperkontakt, der mir gefehlt hat, wo ich eigentlich noch mehr gebraucht hätte, vielleicht als Heranwachsende. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen von uns so, in unserer eher deutschen Kultur von Distanz. Ich konnte ganz viel davon wie nachnähren in der Kontaktimprovisation, also sowas zwischen Tanzform und Aikido. Das waren für mich Räume, wo wirklich, ich habe mich da so wohl gefühlt, als ich erstmal durch diesen Widerstand des in den Körper hineingehens durch war. Und das habe ich von ganz vielen Menschen gehört, dass sie da wirklich was nachnähern konnten. Also vielleicht kann das auch für dich ein Feld sein. Ja. Der sechste Impuls ist, erkenne deine Sensibilität an. Wenn du so eine Phase erlebst von depressiver Verstimmung, wie auch immer du es nennen möchtest, dann weist dich das auch hin auf das, wo du sensibel bist. Wenn dein Wunsch nach Stille ist, nach Ruhe, dann ist das auch ein Hinweis, wo du dich vielleicht überfordert hast oder wo es zu viele Reize gab. Und ich lerne im Laufe der Jahre immer mehr darüber, wie sensibel ich bin. Und es sind wirklich auf verschiedensten Ebenen von dem, was ich esse, wie das in meinem Körper wirkt und überhaupt in meinem Gesamtsystem. Von Temperaturen, also wirklich, es können so leichte Dinge sein, wie, dass ich, wenn ich rausgehe und es ist warm, mir noch was zum Überziehen mitnehme, weil mir super schnell plötzlich kalt wird und dann irgendwie mein ganzes System in Stress gerät, was ich so leicht unterbinden kann, wenn ich einfach noch einen Pulli dabei habe. Das war jetzt so ein seichtes Beispiel, aber das gilt für alles. Worauf reagierst du sensibel? Sind es bestimmte Menschen, bestimmte Informationen von bestimmten Plattformen? Was für Nachrichten ziehst du dir rein und wann an deinem Tag? Wie stehst du auf? Wie gehst du zu Bett? Also da genauer hinzuschauen, was stecken da auch für Schätze drin, wo du dich selbst besser kennenlernen kannst und deine eigene Sensibilität besser verstehen kannst. Und meine Erfahrung ist, dass je mehr wir darauf hören und vertrauen, sich dann auch darin Gaben zeigen. Also ich verstehe zum Beispiel heute viel mehr, was ich für eine Gabe habe, auch die Energie von Menschen zu spüren oder von Räumen, von Gruppen. Und das war mir früher nicht bewusst. Ich habe dann nur gemerkt, ich kriege irgendwelche Körpersymptome oder irgendwas stimmt nicht. Da auch genau hinzuschauen, woher kommt das, von welchen Reizen. Der siebte Impuls ist, ändere den Ort. Das klingt so simpel und ist es auch, aber ist oft ganz schön schwer, weil wie ich finde, eher verbreitet ist, dass wenn ich nicht funktioniere, dass da mit mir was falsch ist. Da muss ich was an mir ändern, damit ich wieder funktioniere. Stattdessen gibt es diesen schönen Spruch: When a flower doesn't bloom, you don't fix the flower, you fix the environment. Ja? Also davon auszugehen, dass du ein göttliches Wesen bist, das genau weiß, wann und wo es richtig ist, zu erblühen. Und dann eher zu schauen, okay, was braucht diese Blume eigentlich für Nährstoffe? Was braucht die für einen Boden? Was braucht die für ein Wasser? Wie und wann will sie gewässert werden? Was braucht die für eine Sonne? Was braucht die zum Wachsen? Und wenn du an dem Ort, wo du jetzt bist, tief unglücklich bist, vielleicht liegt es gar nicht so sehr an dir. Und wenn du woanders bist, geht es dir viel besser. Wenn du in einem anderen Umfeld bist. Und es kann dann an sowas liegen wie Elektrosmog oder dem Straßenlärm in der Stadt. Oder es kann auch an dem energetischen Umfeld von Menschen liegen. Also auch da wieder, probier's doch mal aus. Wie wäre es, wenn eigentlich mit dir alles gut ist und deine Umgebung krank ist? Wie wäre diese Perspektive? Und was kannst du da vielleicht Wahres drin finden? Der achte Impuls hat damit zu tun, geht jetzt aber mehr auf Leute. Also schau, mit wem du dich umgibst. Und Menschen, die das Leistungsprinzip verkörpern, sind für dich in diesem Moment eher Gift. Menschen wie vielleicht deine Eltern, die so nah an dir dran sind und eine Angst um dich haben, jetzt in meiner Geschichte, sind in dem Moment eher Gift. Menschen, die um Seelenprozesse wissen, die selber schon die tiefsten Tiefen ihrer Seele durchlebt haben, die dunkle Nacht der Seele erfahren haben, die sind wahrscheinlich gute Begleiter in dieser Zeit. Und ja, oft ist es für Menschen, die uns ganz nahe stehen, wie auch Partner, echt schwer auszuhalten, wenn wir so im Kokon stecken, in der Dunkelheit. Da ist oft so ein, eben weil wir das auch gesellschaftlich eher so lernen, ein, oh, ich muss dieser Person helfen, ich muss irgendwas tun. Wir haben verlernt, es einfach Raum zu halten. Und Menschen sind wirklich ein Geschenk für dich in so einer Kokonzeit, wenn sie Raum halten, wenn sie sich mit Achtsamkeit beschäftigen. Du kannst zum Beispiel bei Plum Village, diesem Achtsamkeitskloster, was Thich Nhat Hanh begründet hat, von dem ich ein großer Fan bin, die haben ganz viele Online-Sanghas. Und da findest du, kannst du kostenlos teilnehmen. Du kannst einfach mal auf plumline.org schauen. Ich packe es auch in die Shownotes. Da findest du Leute, die genau dafür sich zur Verfügung stellen, auch anderen zuzuhören. Wo so ein Verständnis von gemeinsam Dasein ist, dass jeder so sein dafür ist und auch teilen darf, wie es ihm geht, auch mit all dem Schlamm. Also Thich Nhat Hanh hat gesagt, no mud, no lotus. Und das ist so ein Grundverständnis von ja, Seelenprozessen, von Heilung, von Menschsein, was auch in Plum Village praktiziert wird. Das ist nämlich die schönste Lotusblume ohne den Matsch, den Schlamm, überhaupt nicht leben könnte. Der ist nämlich tatsächlich sehr nährstoffreich und gibt diesem Lotus die Basis, um zu erblühen. Also es sind zwei Seiten einer Medaille. Sie gehören zusammen. Und Menschen, die so ein Verständnis haben, die tun dir gut in so einer Phase. Die wirklich Raum halten, die geduldig sind und bei denen du auch wochenlang oder wenn es sein muss, monatelang sagen kannst, na, mir geht's immer noch scheiße. Wo du wirklich dich fallen lassen kannst und weißt, die kommen klar, auch wenn es dir schlecht geht. Weil sie das selber auch schon erlebt haben und es ihnen keine Angst mehr macht. Menschen also, die dran glauben und darauf vertrauen, dass alles in der richtigen Zeit passiert und dass du dieser wunderschöne Schmetterling bist, diese wunderschöne Lotusblume, die einfach noch auf ihren Moment wartet. Und solange halt eben ein bisschen im Kokon oder im Schlamm steckt. Du kannst also nach so einer Sangha schauen, Council, Kreise mit Redestab. Also was, wo Menschen geschult darin sind, tief zuzuhören mit dem Herzen und einfach tief da zu sein. Die dich nicht beratschlagen, die dich sein lassen. Und diese Menschen gibt's. Und wenn du sie gerade nicht in deinem Umfeld hast, dann wisse, du bist nicht falsch oder krank oder irgendwas, sondern du hast einfach gerade ein Umfeld, was es dir schwer macht. Und du kannst dich aufmachen für ein neues Umfeld. Und ich schicke dir von Herzen ganz viel Vertrauen in den Kokon, falls du da gerade bist. Oder falls du dich generell für diese Seelenprozesse interessierst. Dann auch ganz viel Vertrauen darin und trag dieses Wissen um die Seele weiter, damit mehr und mehr Menschen mit mehr Ruhe, Hingabe, Geduld und Vertrauen diese Wege der Seele erfahren können. Das wünsche ich mir zutiefst für dich und mich und für die Welt. Und natürlich, ich will auch nicht kleinreden, dass es Formen von oder Verläufe von Depressionen gibt, die ganz schwer sind und wo vielleicht das Wissen um die Seele nicht ausreicht, wo es andere Impulse braucht. Menschen, die da helfen können auf verschiedensten Ebenen. Also das muss nicht für jedermann und jede Frau gelten. Aber wenn es um leichte Depressionsverläufe geht, wenn es um die dunkle Nacht der Seele geht, diese Phasen, die, glaube ich, jeder Mensch mal durchläuft, wo alles irgendwie scheiße ist, dann glaube ich, dass dieses Wissen und diese Impulse helfen können. Lass mich gerne wissen, was du mitnimmst aus dieser Folge, was dich irgendwie bewegt, berührt hat und auch was das für Fragen oder für ein Interesse bei dir anstößt. Und du erreichst mich via Facebook Amelie Meru mit H oder auf Instagram @voiceyourlife. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche dir alles Liebe. Deine Amelie.